HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Für manche Zeitgenossen war Goethe der alte Heide von Weimar. Tatsächlich bezeichnete er sich selbst auch als Nichtchristen. Und doch war er zeitlebens auf der Suche nach dem Geheimnis des Göttlichen als Dichter und Naturforscher. Er wollte, wie sein scheiternder Held Faust, herausfinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nach göttlicher Wahrheit suchte er dabei auch in Worten und Gleichnissen der Bibel, auch wenn er das Göttliche letztlich doch in der Natur und im Leben selbst fand. So wie er es auch in seinem Osterspaziergang beschreibt, wo die Natur und die Menschen durch den Frühling vom Eise befreit, auferstehen zu neuem Leben. Goethe und Gott. Detlef Kühn hat sich für Camino in HR2 Kultur mit Goethes Osterspaziergang beschäftigt.
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden.
Es ist Faust, der Arzt und Gelehrte, der hier am Ostersonntag jubiliert, sich über den einziehenden Frühling freut. Eben noch hatte der Held in Goethes gleichnamiger Tragödie sich das Leben nehmen wollen. Er spürt eine große Sehnsucht nach dem Göttlichen, will es erfassen und in sich spüren, aber kommt sich doch nur vor wie ein jämmerlicher Wurm. Er führt ein Fläschchen mit Gift zum Munde, doch gerade in diesem Moment beginnen in der nahen Kirche die Glocken zu läuten. Faust hält inne. Vertraute Klänge dringen an sein Ohr. Das alte Kirchenlied weckt in Faust Erinnerungen an etwas, das ihm schon lange nichts mehr bedeutet hat. Die Osterbotschaft von der Auferstehung Christi.
Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, woher die holde Nachricht tönt. Und doch, an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt, ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle vom letzten, ernsten Schritt zurück. O tönet fort, ihr süßen Himmelslieder, die Träne quillt, die Erde hat mich wieder.
Goethe und Faust haben einiges gemeinsam. Wie Faust glaubte auch Goethe nicht an die Auferstehung Christi. Er glaubte generell nicht an Wunder. Aber auch in Goethe lebte die Erinnerung an die religiösen Gefühle der Kindheit weiter, bis an sein Lebensende, als er mit 82 Jahren in Weimar starb. Er selbst bezeichnete sich halb im Ernst, halb im Scherz als Heide. Aber als Junge hatte er so viel und auch so gern in der Bibel gelesen, dass sie ihm zeitlebens das wichtigste Buch blieb. Ihre Bilder und Geschichten, vor allem die des Alten Testamentes, blieben ihm immer gegenwärtig. Sie lebten in ihm und er in ihnen. Häufig fügte er sie in seine Dichtung ein. Das tat er allerdings auch mit den Gestalten der griechischen Mythologie und mit den Symbolen der alten persischen Religionen, in denen das Feuer eine große Rolle spielt und die Sonne. In seiner Autobiografie »Dichtung und Wahrheit« schildert Goethe, wie viel ihm vor allem die Bücher Mose als Kind bedeuteten. Er las Homer, vertiefte sich in die griechischen Sagen, verschlang Robinson Crusoe und Schilderungen von Entdeckungsreisen. Gelegentlich war das für seinen Knabenkopf zu viel. Wenn ihn diese abenteuerlichen Welten zu verwirren drohten, versenkte er sich in die ersten Bücher Mose und fand dort Ruhe. obwohl es dort ja auch, wie er selbst bemerkte, oft sehr grausam zugeht, wenn Tiere oder gar Menschen geopfert oder nach der Eroberung einer Stadt alle getötet werden, Männer, Frauen und Kinder. Goethe spricht von widerlichen Bräuchen und Wahnsinn. Immer wieder ist in den Büchern Mose von Opfern die Rede, Gott dargebracht auf Altären. Da wollte auch der kleine Johann seine Pflicht erfüllen. Goethe berichtet in Dichtung und Wahrheit.
Der Knabe kam auf den Gedanken, sich dem großen Gotte der Natur, dem Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, unmittelbar zu nähern und wollte ihm auf gut alttestamentliche Weise einen Altar errichten.
Auf dem schönen, rot lackierten Notenständer seines Vaters häufte er einige Objekte aus der väterlichen Naturaliensammlung und schmückte sie mit Räucherstäbchen.
Nun sollte bei einem frühen Sonnenaufgang die erste Gottesverehrung angestellt werden. Endlich erschien die Sonne über den Dächern. Sogleich ward ein Brennglas zur Hand genommen und die in einer schönen Porzellanschale auf dem Gipfel der Pyramide stehenden Räucherkerzen angezündet. Alles gelang nach Wunsch und die Andacht war vollkommen.
Doch ein Missgeschick passierte, als der kleine Johann die heilige Zeremonie an einem anderen Tag wiederholen wollte. Die Räucherstäbchen brannten in den mit goldenen Blumen bemalten Notenständer hässliche schwarze Flecken. Vorbei war es mit diesem weihevollen Akt.
Der Mut zu neuen Opfern war ihm vergangen. Und fast möchte man diesen Zufall als eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überhaupt sei, sich Gott auf dergleichen Wegen nähern zu wollen.
Sich Gott und dem Göttlichen nähern, das wollte Goethe zeitlebens. Aber wie und auf welchem Weg, das blieb ihm letztlich eine offene Frage. Das Göttliche, so betonte er immer wieder, könne nur als Ahnung wahrgenommen werden, als Bild, Symbol, Empfindung. Als Jugendlicher war er zunächst mit Begeisterung bei der Sache. Biblische Erzählungen brachte er in Versform, schrieb eifrig die Predigten des neuen Frankfurter Hauptpredigers mit, folgte eifrig dem Religionsunterricht, kannte das Glaubensbekenntnis und die wichtigen Bibelsprüche auswendig. Aber letztlich erschien ihm dann doch alles als trockene Moral. Das dogmatische Luthertum seiner Eltern, die Nüchternheit der kirchlichen Lehren, sie konnten bei ihm auf Dauer keine religiösen Gefühle wecken. Auf seine erste Beichte hatte er sich gewissenhaft vorbereitet, wollte seine Glaubenszweifel bekennen und über offene Fragen sprechen. Aber dann, eingesperrt in die Enge des Beichtstuhls, allein mit einem alten, näselnden Geistlichen, waren seine Gefühle tot und er brachte kein Wort hervor. Aus einem Buch las er eine Beichtformel und erhielt die Absolution, ging am nächsten Tag mit seinen Eltern zu seinem ersten Abendmahl. Aber dann kam in ihm eine große Angst auf. Hatte er, weil er nicht wirklich mit dem Herzen gebeichtet hatte, das Abendmahl unwürdig genossen? Würden ihm jetzt womöglich seine Sünden nicht erlassen? Diese Angst hielt an, bis er mit 16 Jahren Frankfurt am Main verließ, um in Leipzig zu studieren.
Dieser düstere Skrupel quälte mich dergestalt, dass ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der kirchlichen Verbindung ganz und gar loszubinden suchte und zuletzt diese seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir ließ.
Sein Bruch mit der Kirche war nicht aufzuhalten. Zunächst aber näherte sich der junge Goethe christlichen Gedanken wieder an. Ein Studienfreund in Leipzig war daran schuld. Und dann, als er aus Leipzig sehr krank nach Frankfurt zurückkehrte, eine Freundin seiner Mutter, Fräulein von Klettenberg, eine Pietistin, die ihn mit dem sehr persönlichen und gefühlvollen Glauben der Herrnhuter Brüdergemeine bekannt machte. Goethe war Feuer und Flamme und kurz davor, sich selbst als Herrnhuter zu begreifen, als er erfahren musste, dass sich auch diese Glaubensgemeinschaft starren Lehrsätzen unterwarf. Man erklärte ihm, der Mensch sei von Geburt an durch und durch sündig und von der Sünde könne er einzig und allein durch Gottes Gnade befreit werden. Aber der damals 19-Jährige wollte selbst Anteil daran haben, sich von seinen Fehlern zu befreien. Und meinte, die Fähigkeit zur moralischen Selbsthilfe sei in der menschlichen Natur angelegt.
Als ich diese meine, wie mir schien, höchst unschuldige Meinung in einem geistlichen Gespräch ganz unbewunden eröffnete, musste ich deshalb eine große Strafpredigt erdulden. Ich musste bemerken, dass die Brüder, so wenig als Fräulein von Klettenberg, mich für einen Christen wollten gelten lassen, welches mich anfangs beunruhigte, nachher aber meine Neigung einigermaßen erkältete. Und so bildete ich mir ein Christentum zu meinem Privatgebrauch.
Einige Jahre später schrieb Goethe eine theologische Abhandlung, im selben Jahr wie seinen Werther, den anonym veröffentlichten Brief des Pastors zu an den neuen Pastor zu In diesem fiktiven Brief eines Landgeistlichen an seinen neuen Kollegen im Nachbardorf sagt Goethe sehr deutlich, was ihm an der Kirche und ihrer Lehre fehlt: Toleranz. Er entwirft eine freundliche Theologie der Liebe. Dem neuen Kollegen teilt der Landpfarrer mit:
Ich muss aufrichtig gestehen, dass eures Vorfahren Totengeläut mir ebenso eine freudige Wallung ins Blut brachte, als das Geläute sonntags früh, wenn es mich zur Kirche ruft. Er konnte niemanden leiden, euer Vorfahr. Und Gott wird mir vergeben, dass ich ihn auch nicht leiden konnte. Meine Leute wollten zuletzt, ich sollte mehr Menschen verdammen. Es wäre keine Freude, meinten sie, ein Christ zu sein, wenn nicht alle Heiden ewig gebraten würden. Ich muss euch gestehen, dass die Lehre von der Verdammung der Heiden eine von denen ist, über die ich wie über glühendes Eisen eile. Ich bin alt geworden und habe die Wege des Herrn betrachtet. Wenn ihr ebenso alt sein werdet als ich, sollt ihr auch bekennen, dass Gott und Liebe Synonyme sind.
Im Brief des Pastors macht Goethe deutlich, dass Jesus für ihn ein großes Vorbild ist, die Inkarnation der göttlichen Liebe, aber kein Gott, sondern Mensch. Er lässt den Landpfarrer sagen:
Ich halte den Glauben an die göttliche Liebe, die vor so viel hundert Jahren unter dem Namen Jesus Christus auf einem kleinen Stückchen Welt eine kleine Zeit als Mensch herumzog, für den einzigen Grund meiner Seligkeit. Da Gott Mensch geworden ist, damit wir, arme, sinnliche Kreaturen, ihn möchten fassen und begreifen können, so muss man sich vor nichts mehr hüten, als ihn wieder zu Gott zu machen.
Im Brief des Pastors skizziert der 24-jährige Goethe eine Haltung zum Christentum und zu den Religionen insgesamt, die er immer beibehielt. Dazu zählt die Wertschätzung für Luther.
Luther arbeitete, uns von der geistlichen Knechtschaft zu befreien. Möchten doch alle seine Nachfolger so viel Abscheu vor der Hierarchie behalten haben, als der große Mann empfand. Er schied das Göttliche vom Menschlichen. Und was noch mehr war, er gab dem Herzen seine Freiheit wieder.
Für Goethe war und blieb das Verhältnis zu Gott und zum Göttlichen eine Angelegenheit des Gefühls und damit etwas sehr Persönliches. Schon als Kind hörte er häufig die Auffassung, dass doch letztlich jeder seine eigene Religion habe. Dieser Auffassung schloss er sich an. Sein Landpfarrer sagt:
Wenn man's bei Lichte besieht, so hat jeder seine eigene Religion. Und Gott muss mit unserem armseligen Dienste zufrieden sein, aus übergroßer Güte, denn das müsste mir ein rechter Mann sein, der Gott diente, wie es sich gehört.
Für Goethe gab es keine Gewissheiten, wenn es um das Göttliche ging, und deshalb respektierte er alle Religionen. Jede war ihm ein Ausdruck der menschlichen Sehnsucht, das Göttliche zu erfassen und zu begreifen. Der Schweizer Pfarrer und Philosoph Johann Caspar Lahrvater gehörte zu jenen, die ihn immer wieder davon überzeugen wollten, dass allein das Christentum seligmachend sei. Goethe war diese Bekehrungsversuche irgendwann leid, blieb aber konziliant. Der 33-Jährige schrieb an Lahrvater, die menschliche Seele brauche Heilungskräfte.
Was sind die tausendfältigen Religionen anders als tausendfache Äußerungen dieser Heilungskraft? Mein Pflaster schlägt bei dir nicht an, deins nicht bei mir. In unseres Vaters Apotheke sind viel Rezepte. Wir sollten einmal unsere Glaubensbekenntnisse in 2 Kolumnen nebeneinander setzen und darauf einen Friedens- und Toleranzbund errichten. Lebe herzlich wohl, alter Christe.
Lahrvater und der Philosoph Friedrich Heinrich Jacobi, deren Haltung Goethe auch schon mal borniert nannte, provozierten den inzwischen berühmten Dichter und politisch erfolgreichen Weimarer Geheimrat gelegentlich auch zu sehr pointierten Bekenntnissen. An Lahrvater schrieb der 33-Jährige, er sei zwar kein Wiederchrist, kein Unchrist, aber doch ein dezidierter Nichtchrist. An Jacobi schrieb er 30 Jahre später,
ich für mich kann bei den mannigfachen Richtungen meines Wesens nicht an einer Denkweise genug haben. Als Dichter und Künstler bin ich Polytheist, Pantheist hingegen als Naturforscher und eins so entschieden als das andere. Bedarf ich eines Gottes für meine Persönlichkeit als sittlicher Mensch, so ist dafür auch schon gesorgt.
Der Pantheist Goethe empfand die Natur als Offenbarung des Göttlichen, von den Weiten des Universums bis zum Atom. In seinem Aufsatz Bedenken und Ergebung betonte er,
wir können bei Betrachtung des Weltgebäudes in seiner weitesten Ausdehnung, in seiner letzten Teilbarkeit uns der Vorstellung nicht erwehren, dass dem Ganzen eine Idee zum Grunde liege, wonach Gott in der Natur, die Natur in Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit schaffen und wirken möge.
Goethe wollte sich das Göttliche nicht von anderen Menschen erklären oder gar vorschreiben lassen. Er wollte es selbst sehen und spüren in der Natur. Dafür brauchte und wollte er keinen in ein System gezwängten Glauben.
Die allgemeine, die natürliche Religion bedarf eigentlich keines Glaubens. Denn die Überzeugung, dass ein großes, hervorbringendes, ordnendes und leitendes Wesen sich gleichsam hinter der Natur verberge, eine solche Überlegung drängt sich einem jedem auf. Es ist keine schönere Gottesverehrung als die, die bloß aus dem Wechselgespräch mit der Natur in unserem Busen entspringt.
Seine Sprüche in Prosa sagen es so.
Sollten wir im Blitz, Donner und Sturm nicht die Nähe einer übergewaltigen Macht, in Blütenduft und lauem Luftsäuseln nicht ein liebevoll sich annäherndes Wesen empfinden dürfen? Wer die Natur als göttliches Organ leugnen will, der leugne nur gleich alle Offenbarung.
Obwohl für ihn die Natur eine göttliche Offenbarung war und der Glaube eine Privatsache, hielt Goethe die Religionen nicht für überflüssig. Zwar befand er in seinen zahmen Xenien,
wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion.
Fügte aber hinzu,
wer jene beiden nicht besitzt, der habe Religion.
In Kunst und Wissenschaft, so glaubte der Dichter und Naturforscher Goethe, findet sich das Göttliche ebenso wie in der Religion. Die aber hielt er dennoch für notwendig. In seinem Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre heißt es,
ungern entschließt sich der Mensch zur Ehrfurcht. Es ist ein höherer Sinn, der seiner Natur gegeben werden muss. Hier liegt die Würde, hier das Geschäft aller echten Religionen.
Eine echte Religion war für Goethe eine, in welcher der Mensch dem Göttlichen mit Ehrfurcht begegnet und der Mensch damit auch vor sich selbst Ehrfurcht und Respekt haben kann. In diesem Sinne waren ihm alle Religionen gleich wertvoll. Und er dichtete im westöstlichen Divan,
Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident, Nord- und südliches Gefilde ruht im Frieden seiner Hände.
Aber Goethe suchte Gott vor allem in der Natur. Dies wird auch in einer Reihe von Gedichten deutlich, die sich in seinem von ihm 1827 zusammengestellten Gedichtband Ausgabe letzter Hand finden, unter der Überschrift Gott und Welt. In dem Gedicht Proemion beschreibt er einen Schöpfergott, der allgegenwärtig ist, im Universum, in der Natur, in jedem Menschen.
Was wär ein Gott, der nur von außen stieße? Im Kreis das All am Finger laufen ließe. Ihm ziemt's, die Welt im Innern zu bewegen, Natur in sich, sich in Natur zu hegen, so das, was in ihm lebt und webt und ist, nie seine Kraft, nie seinen Geist vermisst. Im Innern ist ein Universum auch, daher der Völker löblicher Gebrauch, dass jeglicher das Beste, was er kennt, er Gott, ja, seinen Gott benennt, ihm Himmel und Erden übergibt, ihn fürchtet und womöglich liebt.
Goethe war bewusst, dass die Natur nicht nur gut ist, sondern auch böse, dass sie hervorbringt und zerstört. Das Bild des fürsorglichen Gottes geriet bei ihm bereits ins Wanken, als er 6 Jahre alt war. Am 1. November 1755 zerstörte ein gewaltiges Erdbeben Lissabon. 60.000 Menschen starben. Überall in Europa wurde am gütigen Gott gezweifelt. Und auch die Natur des Menschen, das zeigte Goethe nicht zuletzt in seiner Faust-Tragödie, bewirkt Gutes und Böses. Wie Faust wollte Goethe herausfinden, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schon als Knabe zupfte er Blumen auseinander, prüfte den Zusammenhalt von Stängeln, Blättern und Blüten. Später, als Naturforscher, suchte er nach der Urpflanze und wollte dabei einige Jahrzehnte vor Darwin das Prinzip entdecken, aus dem sich alles Leben entwickelt hat. Das Bild der Metamorphose faszinierte ihn, die Entwicklung und Verwandlung aller belebten und unbelebten Materie. Diesen ewigen Kreislauf des Entstehens und Vergehens, sagt Goethe im Gedicht »Selige Sehnsucht«, müssen wir alle akzeptieren.
Und solange du das nicht hast, dieses »Stirb und werde«, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
Goethe glaubte an die Unsterblichkeit und die Wiedergeburt, an ein neues Sein nach dem Tode. Darauf haben wir Menschen einen Anspruch, meinte er, damit wir das tätig vollenden können, was wir in diesem zu kurzen Leben nicht schaffen konnten. Seine Faust-Tragödie endet mit einer Art Himmelfahrt. Faust wird, ganz in christlicher Tradition, durch die himmlische Liebe begnadigt, hat aber auch einen Eigenanteil an seiner Rettung. Wer immer strebend sich bemüht, verkünden die Himmelsboten, den können wir erlösen. Faust darf auf ein neues Leben hoffen, und in Goethes Gedicht »Vermächtnis« heißt es:
Kein Wesen kann zu nichts zerfallen. Das Ewige regt sich fort in allen. Am Sein erhalte dich beglückt. Das Sein ist ewig. Denn Gesetze bewahren die lebendigen Schätze, aus welchem sich das All geschmückt.
Goethes Hoffnung auf Unsterblichkeit ist keine Vertröstung auf das Jenseits oder auf ein späteres neues Leben auf Erden. Das Sein als solches ist ein so großer Wert, dass wir es schon jetzt in jedem Augenblick gestalten und bewusst erleben sollen.
Genieße mäßig Füll und Segen. Vernunft sei überall zugegen, wo Leben sich des Lebens freut. Dann ist Vergangenheit beständig. Das Künftige voraus lebendig. Der Augenblick ist Ewigkeit.
Goethe suchte das Göttliche und fand den Menschen. Seine Botschaft ist einfach, lebenspraktisch und gut. Wir sollen den Augenblick nutzen, vor allem mit nützlicher Tätigkeit, aber auch mit Lebensfreude und Liebe. Der Mensch, sagt Goethe, sei edel, hilfreich und gut. Der lebensmüde Faust wird am Ostersonntag von den Kirchenglocken und dem Choral »Christ ist erstanden« ins Leben zurückgerufen. Es ist die Erinnerung an die Gefühle seiner Kindheit, die ihm neuen Lebensmut gibt. Er sieht die bunt gekleideten Stadt- und Dorfbewohner, ihre Auferstehung an diesem schönen Frühlingstag. Und sein Blick schweift weiter zu den Hügeln vor der Stadt.
Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel.
Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein.
Goethe und Gott, ein Osterspaziergang. Sie hörten eine Sendung von Detlef Kühn.